John, warum redest du so gut Deutsch?
Ja, ich habe immer ein großes Interesse für Fremdsprachen. In der Schule, der Lehrer für Sprachen war ausgezeichnet und er hat mir Latein und Französisch sehr gut beigebracht. Aber mit 14 bin ich Sprechfunkamateur geworden. Und ich dachte, es wäre vielleicht interessant zu sehen, ob man noch eine Sprache lernen könnte ohne Schulklassen. Und so habe ich angefangen, per Sprechfunk mit Deutschland in Verbindung zu kommen. Und das war der Anfang. Und dann viel später, nachdem ich meine Doktorarbeit in Cambridge zu Ende gebracht habe, habe ich einen sehr guten Rat bekommen, nach Deutschland für ein Forschungsjahr zu fahren mit der Alexander von Humboldt Stiftung. Und ich bin in Würzburg gelandet. Und ich hatte den Eindruck, dass hier war meine Chance, wirklich Deutsch zu lernen. Und so gegen Widerstand habe ich immer darauf bestanden, Deutsch zu sprechen, bis es mir gelungen ist, mich etwas durchzusetzen. Und danach habe ich unzählig viele Möglichkeiten in Westdeutschland, in der DDR, in Österreich und so durch mein ganzes Leben durch.
Die zweite Frage, viele Leute werden das gar nicht glauben, wenn ich jetzt sage, du bist, wenn ich richtig gezählt habe, 87 Jahre alt. Und deshalb meine Frage, hält Denken jung? Oder wie kommt das, dass du noch so jung bist?
Ich bin nicht
77,
87 Jahre.
Entschuldigung, 77 Jahre alt, ich habe mich
Nein,
verzählt.
nein. Ich bin in ein paar Wochen werde ich 78 Jahre alt sein.
Entschuldigung, ich hab einen Zahlendreher drin gehabt. Ihr könnt das hoffentlich
Ja, vielleicht
rausschneiden.
am besten, wir starten diese Frage wieder mal.
Nein, also Entschuldigung, 77 Jahre. Und meine Frage, warum, du reist ja noch immer viel, hält Denken jung? Oder wie kommt das?
Es kann durchaus sein. Ich meine, ich bin sehr glücklich gewesen. Vor einigen Jahren, 5 Jahren oder so, war meine Gesundheit nicht besonders gut. Aber ich habe einen sehr guten ärztlichen Rat bekommen. Ich musste abnehmen. Sehr simpel, aber ich habe das getan und ich habe 10 bis 12 Kilo abnehmen können und der Unterschied war wahnsinnig groß. Und da ich nicht mehr reise so viel während Lockdown und so weiter, bin ich wieder viel fitter und habe sehr viel leisten können in den letzten paar Jahren.
Du hast ein Buch geschrieben über die Auswirkungen der Corona-Krise und was das mit dem Glauben zu tun hat. Bist du gut durch die Corona-Krise gekommen? The
Ich habe das.
Covid-Crisis.
Ja,
Also du hast
ich habe das,
keinen.
den letzten Satz nicht ganz kapiert.
Bist du selber gut durch diese Krise gekommen?
Oh ja,
Gesundheitlich bist
sehr gut,
du.
danke schön. Wir sind sehr vorsichtig, weil wir ziemlich anfällig sind. Und so haben wir unsere Distanz gehalten, unsere Social Distance. Und wir sind beide, meine Frau und ich, geimpft worden. Und wir sind sehr dankbar, dass soweit kein Coronavirus.
Wir haben ja die Zeiten im Moment, wo die Nobelpreise verliehen werden. Die Deutschen freuen sich sehr, dass mal wieder deutsche Preise gewonnen haben. Jetzt hast du noch keinen Nobelpreis gekriegt, aber du hast bemerkenswerte Dinge in der Forschung geleistet. Eigentlich hättest du einen verdient. Kannst du vielleicht unserem Publikum für Laien erklären, was ist dein spezielles Forschungsgebiet gewesen? What is your field of expertise?
Ja, es ist gut zu erklären, dass es keinen Nobelpreis für Mathematik gibt. Es gibt einen ähnlichen Preis, Abel-Preis, aber ich bin nicht in der Kategorie deren, die so einen Preis gewinnen könnten. Das ist eine sehr spezielle Sache. Aber ich bin Algebraiker eigentlich und habe Algebra studiert und insbesondere Theorie der Gruppen. Und Gruppentheorie ist zum Beispiel anwendbar in der Physik in Situationen, wo Symmetrie vorkommt und hat sehr viele praktische Anwendungen im Bereich von Physik, Quantenmechanik und so weiter.
Du hast unter anderem einen anderen Menschen kennengelernt, warst auch ein Jahr lang, glaube ich, Student, der hier sehr bekannt ist, vor allem auch in christlichen Bereichen, C.S. Lewis. Der war jetzt kein Naturwissenschaftler, aber du warst bei einer Vorlesung von ihm. Hat dieser Mann dich geprägt? Was hast du von dem gelernt?
Der hat mich sehr geprägt, weil als ich durch meinen Vater seine Bücher zuerst gelesen habe, habe ich gemerkt, dass seine Logik tadellos war. Das hat mir sehr geholfen. Dann habe ich gemerkt, dass obwohl er kein Naturwissenschaftler war, hat er das Wesen und Philosophie der Naturwissenschaft sehr gut verstanden. Und daher, er war für mich so eine gewisse Leitfigur. Ich meine, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. So, ich weiß nicht von der Erfahrung her, wie es ist, erwachsen zu sein und Atheist zu sein. Aber Lewis wusste das. Und so für mich konnte ich ihm verfolgen und verstehen, was die Gründe seines Atheismus waren. Und das hat mir sehr geholfen, meine Mitstudenten zum Beispiel in Cambridge und durch mein ganzes Leben. Er hat mich begleitet. Und darüber hinaus, ich habe einen Mentor gehabt, der hat Latein und Griechisch gelehrt und sehr bekannt in der Welt, Professor David Gooding. Und ich sage manchmal, Markus, dass ich eine formelle öffentliche mathematische Ausbildung habe und eine informelle Ausbildung in der antiken Philosophie, Platon, Aristoteles und so weiter. Und das hat mir riesig geholfen.
Viele Leute glauben ja heutzutage, dass wer ein gläubiger Mensch ist, eigentlich kein kritischer Geist sein kann, erst recht kein exzellenter Wissenschaftler. Nun bist du selber exzellenter Wissenschaftler, kennst auch viele. Was ist denn dein Eindruck in dem Milieu der Top-Wissenschaftler? Sind die grundsätzlich weniger gläubig als andere Menschen oder genauso? Oder was zeichnet die aus, wenn es um Glaubensfragen geht?
Ja, es gibt gewisse statistische Ergebnisse. Und was sehr interessant, dass vor ungefähr, was war es, 70 oder 80 Jahren hat man eine Umfrage gemacht und hat festgestellt, in Amerika zumindest, dass 40% der Naturwissenschaftler haben Ja gesagt zu der Frage, glaubst du an einen persönlichen Schöpfer? Und man hat das wiederholt, 70 Jahre später, und der Prozentsatz ist etwas weniger, ungefähr 2% weniger. Und unter Top-Wissenschaftler, die haben damals diese Umfrage nicht gemacht, aber es gibt mehr unter den Naturwissenschaftlern, als man denken würde. Obwohl ich habe Angst, etwas durch die Statistik zu belegen. Eine Statistik, die mich wirklich bewegt, ist die Tatsache, dass zwischen 1900 und 2000 über 65% der Nobelpreisträger waren gottgläubig. Das ist ganz erstaunlich und das hatte ich nicht erwartet.
Ja, also ich merke, ich bin selber kein guter Mathematiker, deshalb habe ich auch vorhin dein Geburtsdatum, was glaube ich 1943 ist, wenn ich das richtig sehe, so falsch
Ja,
ausgerechnet
richtig,
gehabt
ja.
alles. Du hast auch mit sehr vielen prominenten Atheisten Debatten gehabt, Richard Dawkins und andere, also einige der klügsten ungläubigen Menschen der Welt. Was ist dir da aufgefallen? Waren das alles schlechte Menschen oder was hast du in der Begegnung mit denen gelernt?
Nein, Atheisten sind unter meinen besten Freunden eigentlich. Es gibt einige, die schwierig sind, aber ich werde sie nicht per Namen nennen. Aber ich meine, was ich von meinen Eltern gelernt habe vor vielen Jahren, war äußerst wichtig. Mein Vater hat ein kleines Unternehmen, wo er verkauft verschiedene Dinge, Möbel und so weiter und Stoff. Und Wir waren in einer schwierigen Lage in Nordirland mit Terroristen auf beiden Seiten, einer religiösen Kluft, könnte man sagen. Und mein Vater hat beide Seiten, er hat Arbeit gegeben zu beiden Seiten. Und das war schwierig. Wir haben Bomben gehabt. Mein Bruder ist fast dadurch getötet worden. Und ich habe ihm mal die Frage gestellt, warum tust du das, Vater? Es ist sehr, sehr gefährlich. Und er hat gesagt, die Bibel lehrt mich, dass alle Menschen, abgesehen von ihrer Weltanschauung, wurden nach dem Bilde Gottes geschaffen und ich werde sie so behandeln. Und das war wirklich eine Lehre für mich, dass ich versuche, auch in Debatten, wo eine harte Konfrontation vorgeht, die Leute wirklich Respekt zu zeigen und zu befreunden, weil man lernt viel mehr in der Situation. Und das bedeutet heutzutage, dass es viel besser ein Interview zu haben mit einem guten Moderator als eine Debatte, die direkt konfrontational ist.
Genau. Meine letzte Frage bezieht sich darauf, dass du ja sehr viel auch herumgereist bist früher, jetzt das auch bald wieder tun wirst, sehr viel mit jungen Leuten im Gespräch bist, also sehr viel Zeit auch investierst, jungen Leuten was über das Leben, aber auch über das ewige Leben zu erzählen. Hast du den Eindruck, junge Leute heute haben es schwerer zu glauben als Menschen deiner Zeit oder hat sich das nicht so geändert?
Der Druck ist wahrscheinlich größer heutzutage. Bestimmt seitdem ich jung war. Die Situation damals war einfacher, denke ich. Heutzutage leben wir in den meisten Universitäten mit der Dominanz von Naturalismus, mit Relativismus, Pluralismus und wie könnte man das formulieren? Man untergräbt Begriffe der Wahrheit und so weiter und so fort. Und daher haben junge Leute viel mehr, womit sie auseinandersetzen müssen. Es ist halt schwieriger, aber ich merke, dass das Interesse, über Gott zu denken, Naturwissenschaft, Ethik, wächst zu. Und ich sehe eine gewisse Unzufriedenheit unter der Jugend, unzufrieden mit Materialismus, der pauschal von einer älteren Generation ausgespendet wird. So, ich habe eigentlich eine große Hoffnung. Und anscheinend komme ich ziemlich gut zurecht mit der jüngeren Generation.
Genau, und du hast ja auch Bücher geschrieben, das kann ich jetzt auch nochmal als Werbeblock sagen, die Leute wie mich, aber auch andere Leute, auch jüngere Leute extrem bereichert und erreicht haben. Vielen Dank dafür. Und ja, das waren meine Fragen. Und jetzt freuen wir uns sicher hier auf deinen Vortrag. Vielen Dank.
Vielen Dank, Markus. So, guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist wirklich ein Vorrecht, zu Ihnen in Leipzig auf diese technische Art und Weise sprechen zu dürfen. Es ist einige Jahre her, als ich damals ein paar Mal Ihre Stadt besucht habe. Vor uns, wie Sie wissen, steht eine Frage. Hat die Wissenschaft Gott begraben? Und hinter dieser Frage gibt eine gewisse Spannung, weil manche Leute, vor allem im Westen, meinen, dass Naturwissenschaft vor allem und Gott einfach gegenüberstehen. Und ich möchte diese Frage nicht nur stellen, aber einige Bemerkungen heute Abend dazu machen. Ich gratuliere die Deutschen dieses Jahr, dass sie einen Nobelpreis gewonnen haben. Und wir werden mit Nobelpreisträger starten, weil das kann uns helfen, zu sehen, was die Situation eigentlich ist. So, ich stelle die Frage zu zwei Nobelpreisträgern. Hat die Naturwissenschaft Gott begraben? Peter Higgs, Schotte, und William Phillips haben beide den Nobelpreis für Physik gewonnen. Higgs ist Atheist und Phillips ist Christ. Und man sieht sofort, dass sie sind nicht durch Naturwissenschaft getrennt, sondern sie sind in ihrer Welt verschieden. Interessanterweise, Peter Higgs, obwohl er Atheist ist, respektiert Leute, die an Gott glauben, und er denkt nicht, dass die Naturwissenschaft Gott abgeschafft hat. Und selbstverständlich, William Phillips als Christ denkt das auch nicht. So, zwei Nobelpreisträger sollten uns zum Denken bringen, dass es nicht so deutlich ist, dass die Naturwissenschaft Gott hat. Man kann es so formulieren, dass der eigentliche Konflikt nicht zwischen Naturwissenschaft und Gott liegt, sondern zwischen zwei Weltanschauungen, Atheismus und Theismus. Es gibt Spitzennaturwissenschaftler auf beiden Seiten. Und Weltanschauung ist äußerst wichtig, wenn wir zu dieser Fragen über Gott und Naturwissenschaft kommen. Unsere Weltanschauung, und jede von uns heute Abend hat eine Weltanschauung, ist die Brille, wodurch wir die Welt sehen, wodurch wir die großen Fragen der Existenz beantworten. Gibt es Leben nach dem Tod? Ist die Natur eine Schöpfung oder ist es von selbst geworden? Und solche Dinge sind Weltanschauungsfragen. Und im Grunde genommen, die Philosophen lehren uns, dass es drei Familien von Weltanschauungen oder Glaubenssysteme gibt. Theismus, gottgläubig, und demgegenüber ist Atheismus. Und dann gibt es auch Pantheismus. Pantheismus, die Pantheisten glauben Gott in einer Art und Weise, Gott ist die Natur oder das All oder sowas ähnliches. Aber hauptsächlich im akademischen Bereich zumindest ist die Spannung zwischen Theismus und Atheismus. Zwei Weltanschauungen, nicht zwischen Gott und Naturwissenschaft. Und so, wir dürfen die Frage stellen, welche Weltanschauung passt die Naturwissenschaft am besten zusammen? Ich halte Theismus für der beste, Richard Dawkins Atheismus und andere Pantheismus. Und so, wie können wir Belege für die Idee bekommen, dass die Naturwissenschaft Gott nicht begraben hat? Und ich möchte zunächst einmal die Geschichte der Naturwissenschaft erwähnen, weil interessanterweise, wenn wir wie die sehr bekannte Vorväter sozusagen von der modernen Naturwissenschaft, Galileo, Kepler, Newton, Faraday und so weiter, wir stellen fest, dass alle gottgläubig waren. Und so entsteht die Frage, gibt es eine Verbindung zwischen Monotheismus und dem Aufstieg der modernen Naturwissenschaften? Und die Antwort dazu von den meisten Historikern der Naturwissenschaft ist ja. Und C.S. Lewis hat es so formuliert: Die Menschen wurden naturwissenschaftlich, weil sie Gesetze in der Natur erwarteten. Und sie erwarteten Gesetze in der Natur, weil sie an den Gesetzgeber glaubten. Das heißt, ihre Naturwissenschaft war kein Hindernis zum Glauben an Gott, sondern hat eigentlich die Naturwissenschaft getrieben. Und im Interview mit Markus Spieker habe ich diese Tatsache erwähnt, die über 60% aller Nobelpreisträger in einem Jahrtausend glaubten an Gott. Und so, Das führt uns zu der Frage, woher dann kommt die weit verbreitete Meinung, dass die Naturwissenschaften Gott begraben hätten? Und ich möchte einige Dinge vorschlagen. Sehr bekannt ist das Buch von Richard Dawkins, Der Gotteswahn. Und er baut dort auf Sigmund Freud das Argument, dass Glaube an Gott einfach ein Irrwahn ist, eine Projektion unserer Wünsche, eine Vaterfigur im Himmel sozusagen zu haben. Und es ist nichts mehr als ein Wahn. Und das überzeugt viele Leute. Und sehr oft mit diesem Argument, die ganze Sache kommt zu einem vollen Stopp. Aber wir müssen ein bisschen weiter denken. Es gibt einen bekannten Psychiater in Deutschland, er heißt Manfred Lütz. Er hat ein interessantes Buch geschrieben, eine kleine Geschichte des Größten. Und es gibt ein Argument darin, das ich für sehr wichtig halte. Er sagt, wenn es keinen Gott gibt, dann ist Freuds und Dawkins Argument gegen Gott und Religion sehr gut, wenn es keinen Gott gibt. Aber dann geht er weiter und sagt, wenn es doch einen Gott gibt, dann ist dasselbe Argument sehr gut, um festzustellen, dass Atheismus ein Wahn ist, ein Atheismus-Wahn. Und Lütz ist sehr vorsichtig. Er sagt, die springende Frage, die Hauptfrage, ob es Gott existiert oder nicht, Freud kann uns dort nicht helfen. Und ich kann das vielleicht auf eine komische Weise illustrieren. Stephen Hawking einmal hat diese Aussage gemacht über Religion. Sie ist ein Märchen für diejenigen, die sich vor der Dunkelheit fürchten. Und man hat mich gebeten, eine Reaktion zu geben. Und hier war meine Reaktion. Der Atheismus ist ein Märchen für diejenigen, die sich vor dem Licht fürchten. Und was interessant daran ist, beide Statements von mir und Hawking sind einfach Glaubensstatements. Die beantworten die Frage überhaupt nicht, ob es Gott gibt oder nicht. Wir müssen woanders suchen, wie Manfred Lütz uns lehrt. Und hier müssen wir äußerst vorsichtig sein. Wir müssen aufpassen, weil eine Aussage eines Naturwissenschaftlers ist nicht immer eine Aussage der Naturwissenschaft. Passt auf, das gilt auch für mich als für andere Naturwissenschaftler. Wir müssen aufpassen, dass wir richtig die Dinge untersuchen. Nun, zum nächsten Punkt. Die Frage ist, woher diese Spannung? Und ich bin überzeugt, dass es hat mit gewissen Missverständnissen zu tun. Erstens die Frage, was ist eigentlich die Reichweite der Naturwissenschaft? Und zweitens, was ist mit Erklärung in der Naturwissenschaft gemeint? Und wir werden diese zwei untersuchen. Zuerst die Reichweite der Naturwissenschaft. Und hier werden wir eine Meinung finden mit Leuten wie Dawkins und Stephen Hawking und viele der sogenannten neuen Atheisten, obwohl sie nicht mehr neu sind, dass die Naturwissenschaft der einzige Vermittler von Wahrheit ist. Und das nennen wir Scientismus. Bertrand Russell hat es so formuliert, was die Naturwissenschaft uns nicht sagen kann, können wir nicht wissen. Und das ist ein logisch inkohärent eigentlich, weil wenn dieser Satz wahr ist, dieser Satz kommt nicht aus der Naturwissenschaft, dann ist der Satz falsch und daher logisch inkohärent. Viel vernünftiger ist die Meinung von einem anderen Nobelpreisträger, Sir Peter Medawar, und er sagt, man kann die Existenz einer Grenze der Naturwissenschaften leicht an der Tatsache erkennen, dass sie nicht in der Lage sind, kindliche Fragen zu beantworten, wie etwa, wofür sind wir alle da? Und das kann man sehr leicht illustrieren. Hier haben wir einen schönen Schwarzwälder Kuchen, denke ich, von Tante Mathilde gebacken. Und wir haben eine Sammlung dort rechts von Nobelpreisträgern. Und ich bitte die Nobelpreisträger, diesen Kuchen zu untersuchen, je nach ihrem Fachgebiet. Und der Physiker spricht von die Atome und Elementarteilchen, woraus der Kuchen besteht. Der Chemiker spricht von den Chemikalien und so weiter, bis wir eine komplette Beschreibung, naturwissenschaftliche Beschreibung des Kuchens haben. Wunderbar. Und dann habe ich meine letzte Frage. Ich sage zu den Nobelpreisträgern, meine Damen und Herren, ich bitte Sie, bitte erklären Sie mir, warum sie diesen Kuchen gebacken hat. Und Tante Mathilde, sie weiß und sie fängt an zu lächeln. Der Physiker kann die Frage nicht beantworten. Der Chemiker auch nicht. Kein Naturwissenschaftler kann diese Frage beantworten, weil durch Analyse des Kuchens ist das Ziel oder Zweck des Kuchens nicht zu finden. Der Sinn eines Systems ist nicht im System zu finden, wie unser ehemaliger Hauptrabbi Jonathan Sachs in Großbritannien gesagt hat. Das heißt, wir können nur wissen, warum sie den Kuchen gebacken hat, wenn sie es uns offenbart. Und das ist nur eine kleine Illustration, aber eine sehr wichtige Illustration, weil wenn es zu Gott kommt, wenn wir an die Natur denken, wir untersuchen die Natur naturwissenschaftlich und das offenbart uns sehr viel. Aber wenn wir die Fragen stellen, warum existiert das Weltall überhaupt und warum ist es dort? Dann die Antwort kommt auch durch Offenbarung, aber keine Offenbarung in der Natur selbst, sondern Gottes Offenbarung. Und was sehr wichtig ist, wenn wir an Tante Mathildes Offenbarung des, warum sie den Kuchen gebacken hat, wir verwenden unser Verstand, um das, was sie sagt, zu verstehen. Wir schalten unser Verstand nicht ab, weil sie das uns sagt. Und so ist es mit der biblischen Offenbarung über Gott selbst. Nun, zum zweiten Punkt hier. Naturwissenschaft erklärt. Aber was bedeutet Erklärung? Nehmen wir diese Situation, ein Kessel mit kochendem Wasser. Erste Erklärung ist, dass das Wasser kocht. Warum? Weil die Gashitze bewegt die Moleküle des Wassers und daher haben wir kochendes Wasser. Aber warum kocht das Wasser? Also, es gibt eine zweite Erklärung. Und diese Erklärung ist, ich hätte gern eine Tasse Kaffee. Und das ist eigentlich der Fall in diesem Augenblick. So, hier sind zwei Erklärungen. Und merken wir, diese Erklärungen sind in keinem Konflikt. Sie sind komplementäre Erklärungen. Eine naturwissenschaftlich und ein anderer persönlich. Und eine volle Erklärung benötigt beides. Und interessanterweise durch die Geschichte, die zweite Erklärung ist viel wichtiger als die naturwissenschaftlich außerhalb eines Labors. Und so, es ist sehr wichtig zu sehen, dass zwischen beide Sorten von Erklärung muss man nicht wählen. So, die sind falsche Alternativen. Und Stephen Hawking und andere immer wieder haben betont, dass man zwischen Gott und Naturwissenschaft wählen muss. Nein, gar nicht nötig. Genauso wie ich muss nicht wählen zwischen meiner Kaffeesucht oder Physik. Das heißt, diese Erklärungen sind verschiedene Sorten von Erklärung und wir brauchen beides. Und das hilft mir sehr zu sehen, dass die naturwissenschaftliche Erklärung des Weltalls konkurriert nicht mit Erklärung durch Gott, weil sie nicht in einer Konkurrenz, sich nicht in einer Konkurrenzsituation befinden, sondern die sind komplementär. So, jetzt kommen wir zu einige Punkte über Ergebnisse der Naturwissenschaft. Und das erste Ergebnis ist, dass es einen Anfang zum Universum gab. Seit Jahrtausenden heißt es im ersten Satz der Bibel, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aber erst in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts haben wir die naturwissenschaftliche Ergebnis, dass die Indizien, die Belege sind vorhanden, zum Beispiel im Mikrowellenhintergrund, in der Ausdehnung des Alls und so weiter, dass das Universum einen Anfang hat. Und ein sehr berühmter Quantenchemiker, Henry Schäfer, er sagt, dass ein Schöpfer muss existieren. Die Wellen des Urknalls und die nachfolgenden wissenschaftlichen Erkenntnisse weisen eindeutig auf eine Ex Nihilo Kreation hin, die mit den ersten paar Versen des Buches Genesis übereinstimmt. Also, wie Sie schon wissen, Markus Spieker ist nicht der beste Mathematiker, und er hat mein Alter ein bisschen übertrieben. Aber trotzdem war ich in Cambridge in den 60er Jahren. Und ich erinnere mich sehr wohl, als die naturwissenschaftlichen Ergebnisse angesagt waren, dass es einen Anfang zur Raumzeit gab. Die Reaktion unter Spitzennaturwissenschaftlern in Großbritannien war faszinierend. Ein führender Mann, Maddox, der Chefredakteur von der Zeitung Nature, hat gesagt, nein, nein, wir dürfen nicht auf diesen Weg gehen und zugeben, dass einen Anfang zur Raumzeit gibt, weil es unterstützt zu sehr, was die Bibel sagt. Interessanterweise, nicht wahr, dass einer der berühmtesten Forschungsergebnisse der 20. Jahrhundert hat Widerstand bekommen, weil es zu nah zu der Bibel war. Aber letzten Endes, natürlich, wie wir alle wissen, hat dieses Ergebnis gesiegt. So, hier ist ein Überschneiden sozusagen zwischen der biblischen Offenbarung und naturwissenschaftlicher Offenbarung. Es gab einen Anfang zur Raumzeit. Dann kommen wir zu einem zweiten Ergebnis. Und ich habe einen Freund, der ein bekannter Atheist und Philosoph in Oxford ist. Und er sagt, wenn irgendein Tag ich vielleicht gottgläubig würde, dann der Grund wird die Feinabstimmung des Universums, weil er sagt, das ist das beste Argument für die Existenz eines Schöpfers. Die Feinabstimmung. Dennis Sciama, der Doktorvater von Stephen Hawking, hat geschrieben, wenn man die Naturgesetze ein bisschen ändert oder die Naturkonstanten wie etwa die Elektronenladung, dann entwickelt sich das Universum total anders. Es ist höchstwahrscheinlich, dass intelligentes Leben sich nicht entwickeln konnte. Und als Beispiel davon, Sir Roger Penrose, der letztes Jahr den Nobelpreis für Physik gewonnen hat, er sagt, und er ist kein Christ, er glaubt nicht an Gott, er schreibt, um ein Universum mit einem Entropiegesetz zu haben, das ist ein Universum, wo Ordnung wird allmählich zu Unordnung, wie unser Weltall, muss die Genauigkeit des Schöpfers, das ist das Wort von Penrose, so sein, muss eine Genauigkeit von 1 zu 10 hoch 10 hoch 123. Das ist eine Zahl so groß, dass wenn ich ein 1 hier tue und dann 0 stelle auf allen Elementarteilchen des Alls, kann ich diese Zahl nicht ausschreiben. Und daher Arno Penzias, der auch den Nobelpreis für Physik gewonnen hat, und seine Entdeckung war dieser Mikrowellenhintergrund. Die Astronomie führt uns zu einer Singularität, zu einem aus nichts gemachten Universum mit der präzisen Feinabstimmung, die für das Leben notwendig ist und der ein dahinterstehender übernatürlicher Plan zugrunde liegt. Und so, ein Freund von mir, Paul Davis, ein bekannter Physiker, auch kein Christ, glaubt nicht an Gott, sagt, dass der Eindruck eines Entwurfs, eines Designs ist überwältigend. Also gut, dann. Es gab einen Anfang. Es gibt Feinabstimmung. Und dann als nächstes Ergebnis geht es um den Ursprung des Lebens. Weil wir haben entdeckt, dass in diesem wahnsinnig komplizierten Molekül, DNS, haben wir eine Sprache, eine Codesprache in chemischen Buchstaben und genetische Information mit einer Länge von 3,4 Billionen Buchstaben sozusagen in dieser chemischen Sprache, ist in jeder der 10 Trillionen Zellen unserer Körper. Und die Existenz dieser Art genetischer Information, sprachartig, natürlich dadurch entsteht eine sehr wichtige Frage. Ist die Existenz genetischer Information und lebendiger Informationsprozessoren wie die Zellen allein durch ungeplante, ungesteuerte natürliche Prozesse zu erklären? Und hier kommen wir vielleicht zum Kern der zeitgenössischen Debatte. Sprache, Information und Verstand. Wenn wir etwas sehen, das geschrieben ist und eine Bedeutung hat, dann machen wir gewisse Schlüsse. Hier ist eine Speisekarte. Zwiebelsuppe, Brathuhn, Apfelstrudel. Nehmen wir das Wort Apfel, 5 Buchstaben. Wenn ich diese 5 Buchstaben in dieser Reihenfolge geschrieben sehe, merke ich sofort, ja, es gibt gewisse mechanische, naturwissenschaftliche, sagen wir mal, Prozesse dahinter, die Speisekarte gedruckt haben und das Papier gemacht haben und so weiter. Aber auch sehe ich sofort an den 5 Buchstaben in diesem Wort, dass dahinter steht auch ein menschlicher Verstand. Das heißt, wir machen instinktiv die Deduktion, wenn wir ein Wort sehen, ein Bedeutung tragende Reihenfolge von Buchstaben. Wir sehen, dass dahinter ein Verstand, ein Sinn steht. Und so die Frage ist sehr natürlich und ich habe es sehr oft gestellt. Hier ist DNS mit 3,4 Billionen chemische Buchstaben und das kodiert für die Proteine. So diese Sprach Artige Genom hat eine semantische Dimension. Und was impliziert das? Also Prozesse natürlich und offensichtlich, aber was noch? Wenn wir dasselbe Argument verwenden auf diese sehr lange Kette, 3,4 Billionen Buchstaben, wie wir auf die 5 Buchstaben des Wortes Apfel, dann das Ergebnis ist folgendes. DNS impliziert, schreibt Philosoph, Naturwissenschaftsphilosoph Stephen Meyer, die Notwendigkeit eines intelligenten Designers, weil sie ein identisches Merkmal besitzt, nämlich Informationsinhalte, die intelligent gestaltete menschlichen Texte und Computersprachen besitzen. Und so, während wir über Sprache sprechen, komme ich zu einer persönlichen Frage. Als Mathematiker, wie kann ich an Gott glauben? Und meine erste Reaktion dazu ist, weil das Universum mathematisch beschreibbar ist. Einstein hat sich daran gewundert und Eugen Wigner, auch ein Nobelpreisträger, hat mal geschrieben, es gibt keine rationale Erklärung für die enorme Nützlichkeit der Mathematik für die Naturwissenschaften. Es ist eine Glaubenssache. Merken wir das Wort Glaube. So viele Leute heutzutage, meine Damen und Herren, meinen, dass Glaube bloß ein religiöses Wort sei. Und Glaube bedeutet an etwas ohne Beleg, ohne Beweis, ohne Indizien zu glauben. Das ist absolut falsch und sehr gefährlich als Idee, sehr irreführend, weil Glaube ein normales Wort ist. Und die Gültigkeit eines Glaubens hängt von den dahinterstehenden Gründen ab. Und hier ist Wigner, der sagt, dass es ist eine Glaubenssache. Und das führt uns zu der Bemerkung, die Naturwissenschaft kommt nicht ohne Glauben aus. Glaube haben wir in jedem Bereich des Lebens. Wir glauben gewisse Dinge, dass Berlin die Hauptstadt von Deutschland ist. Das glauben wir. Gibt es Gründe dafür? Jede Menge. So, wir glauben nicht, dass Birmingham die Hauptstadt von England ist, weil es Gründe dagegen sprechen und so weiter. Wir glauben gewissen Leuten, gewissen Freunden, andere glauben wir nicht. Warum? Weil die Gründe entweder dort sind oder fehlen. Alle von uns verstehen sehr genau, was belegbare Gründe für Glauben sind. Und hier kommt die Kernfrage, worauf gründen Naturwissenschaftler ihren Glauben an die rationale Begreifbarkeit des Universums? Faszinierenderweise hat Darwin einen Zweifel geäußert. Er zweifelt, ob die Überzeugungen des menschlichen Verstandes, der sich aus dem Verstand der niedrigen Tiere entwickelt hat, überhaupt Wert oder Glaubwürdigkeit besitzen. Würde wohl jemand den Überzeugungen eines Affenverstandes Vertrauen schenken, sofern ein solcher Verstand überhaupt Überzeugungen besitzt? Und dieses Argument von Darwin ist in letzter Zeit von einem sehr bekannten Philosoph Thomas Nagel aus den Staaten. Und er schreibt, der evolutionäre Naturalismus impliziert, dass wir keine unserer Überzeugungen ernst nehmen sollten. Daher auch nicht das wissenschaftliche Weltbild, von dem der evolutionäre Naturalismus selbst abhängig ist. Das heißt, Atheismus, wenn man logisch Atheismus zum Ende verfolgt, Atheismus untergräbt die Rationalität, die nötig ist, nicht bloß um Naturwissenschaft zu treiben, sondern um überhaupt Argumente zu führen. Und so, ich sehe das als eine große Schwierigkeit. Hier ist eigentlich ein Grund, warum ich kein Atheist bin, weil Atheismus nimmt die Grundlage weg, die ich nötig habe, meine Naturwissenschaft zu treiben. Und wenn wir zur anderen Seite kommen, das heißt die Gott-Hypothese, die Verständlichkeit des Universums und Nützlichkeit der Mathematik sind vollkommen vernünftig, wenn es einen Schöpfer gibt, der sowohl für das Universum als auch für den menschlichen Verstand zuständig ist. Ein Kollege von mir in Oxford, Richard Swinburne, sagt, ich verneine nicht, dass die Wissenschaft erklärt, aber ich postuliere Gott, um zu erklären, warum die Wissenschaft erklärt. Und das führt mich zum Schluss, dass das Universum wortbasiert ist. In der mathematischen Beschreibbarkeit, in der Naturwissenschaft, in der Biologie mit dem DNS-Molekül. Und das passt genau zusammen mit einem der wichtigsten Aussagen in der Bibel überhaupt. In Johannes Evangelium, der erste Satz, im Anfang war das Wort und das Wort war Gott. Und alles wurde durch dasselbe. Und wenn wir das betrachten, kommt die Frage vor, okay, soweit sehen wir, meines Erachtens zumindest, dass es gewisse Indizien in der Naturwissenschaft gibt, die auf einen Gott hinweisen. Aber wie Sie gesehen haben von dem Interview mit Herrn Speaker, ich bin Christ. Und das ist noch ein Schritt weiter. Und ich möchte zum Schluss meines Vortrags etwas darüber sagen, weil in diesem ersten Kapitel von Johannes Evangelium geht es um das Wort, das Logos, Gott, die sozusagen der Verstand hinter dem All. Das Wort war Gott, aber dann lesen wir etwas Spektakuläres. Und das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Und die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und sofort sagen Leute zu mir, Moment mal. Vielleicht gibt es sogar Indizien in der Naturwissenschaft, dass es eine Intelligenz hinter dem All steht. Aber jetzt, wenn du jetzt sprichst von einem Gott, der Fleisch geworden ist, der Mensch geworden ist, das ist ein ausgesprochenes Wunder. Und Wunder sind nicht glaubwürdig in einem naturwissenschaftlichen Zeitalter. So müssen wir wirklich, wenn wir den nächsten sozusagen christlichen Schritt nehmen, wir müssen die Frage der Wunder im Licht der Naturwissenschaft kurz besprechen. Der Kern des christlichen Glaubens ist der Anspruch, dass Jesus Christus auferstanden ist. Auferstehung, Anastasis im Griechisch, bedeutet physikalisch wieder aufzustehen. Christos voskries, wo ist du voskries, ist der Ostergruß von den russischen Gläubigen. Und Paulus, der Apostel, sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unser Predigen wertlos und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Und ich bekenne das, auch als Naturwissenschaftler, aber vor allem als Christ. Meine Position, mein Standpunkt ist total abhängig davon, dass Christus aus den Toten auferstanden ist. Und hier ist die Einwand. Heute wissen wir, sagen viele, dass es Naturgesetze gibt und wir können sie beschreiben. Und David Hume, der schottische Aufklärungsphilosoph, hat geschrieben, ein Wunder ist eine Verletzung der Naturgesetze und daher sind Wunder einfach unmöglich. Aber das ist nicht der Fall eigentlich. Hume war in die Irre. Und ich habe einen Experte über Hume, der Experte, kennengelernt in seinen späteren Jahren, der viel über Hume geschrieben hat. Ich habe ihm die Frage gestellt, Was denken Sie jetzt über Hume? Weil dieser Philosoph ist in spätem Leben zum Schluss gekommen, dass die Kompliziertheit, die sprachartige Kompliziertheit von DNS ist ein kräftiger Hinweis auf die Existenz eines Gottes. Und so, ich habe gesagt, wie passt das mit Hume zusammen? Er sagt, nein, es passt nicht zusammen, aber Hume hat geirrt. Seine Argumente waren falsch. Und dann sagt er zu mir, das war äußerst ehrlich, er sagte, meine Bücher über Hume waren so falsch, ich muss sie alle wieder schreiben, aber leider werde ich keine Zeit haben. Das ist ein eigenartiges Zugeständnis. Und so müssen wir das untersuchen. Und da wir so wenig Zeit jetzt haben, möchte ich anhand eines Gleichnisses von C.S. Lewis. So nehmen wir an, dass ich in einem Hotel in London übernachte für eine längere Zeit. Woche 1, ich stecke 10 Euro im Schubladen. Woche 2, 20 Euro. Woche 3, 10 Euro. So insgesamt 40 Euro im Schubladen. Aber dann am nächsten Tag, ich finde in Woche 5 nur 10 Euro im Schubladen. Und ich stelle die Frage, was ist passiert? Sind die Gesetze der Arithmetik gebrochen worden? Oder sind die englische oder deutsche Gesetze gebrochen? Nun, offensichtlich sind die Gesetze des Staates gebrochen worden. Wie weiß ich das? Weil die Gesetze der Arithmetik nicht gebrochen worden sind. Das heißt, weil ich weiß, dass die Gesetze der Arithmetik gültig sind, weiß ich, dass ein Dieb hat seine Hand in meinen Schubladen getan und diese Euro rausgenommen. Und das ist ganz faszinierend, dass Hume war unrecht hier. Die Wunder wie die Auferstehung Jesu haben keine Gesetze gebrochen. Nur die Situation ist, dass Gott eine Schöpfung organisiert hat, dass normalerweise man sieht gewisse Gesetze, die wir beschreiben können. Zum Beispiel, hier ist ein sehr einfaches Beispiel, Newtons Gravitationsgesetz. Es sagt mir, dass ein Apfel, den ich fasse, in Richtung des Erdmittelpunkts fällt. Aber dieses Gesetz hält niemanden davon ab, einzugreifen und den Apfel aufzufangen. Das Gesetz sagt vorher, was passieren wird, vorausgesetzt, die Bedingungen des Experiments werden nicht verändert. Und daher, die christliche Auffassung ist folgende. Christen leugnen die Naturgesetze nicht. Im Gegenteil, sie betrachten der Regelmäßigkeiten und Ursache-Wirkung-Zusammenhängen, die von Schöpfer ins Universum eingebaut wurden. Aber der wesentliche Unterschied zwischen der christlichen Weltanschauung und einer Weltanschauung, die die Existenz Gottes leugnet, liegt darin, dass Christen dieses Universum nicht als geschlossenes System von Ursache und Wirkung verstehen. Denk mal nach dieser Schublade. Mein Fehler war, zu meinen, dass diese Schublade und mein Schlafzimmer war ein geschlossenes System von Ursache und Wirkung, dass niemand konnte herein. Aber das war ein Irrtum. Es war kein geschlossenes System. Und daher konnte ein Dieb hereinkommen und hat, wie gesagt, die Gesetze des Staates, aber nicht die Gesetze der Arithmetik. So, als Jesus aus dem Tod auferstanden ist durch die Macht Gottes, das verletzt nirgends, weil Jesus ist nicht durch natürliche Prozesse auferstanden. Er ist durch die Kraft Gottes auferstanden. Und das ist, was der Schöpfer der Schöpfung darf, ein neues Ereignis, neue Kraft, neuer Input in das System als Input geben, weil das System ist kein geschlossenes System von Ursache und Wirkung. Und daher, meine Damen und Herren, glaube ich fest als Naturwissenschaftler und Christ, dass unser Universum wortbasiert ist und auch darüber hinaus, das Wort ist Fleisch geworden. Und das bedeutet, und das ist für mich das Herz sozusagen und die treibende Kraft meines Lebens, dass ich durch den Tod und Auferstehung Jesu Christi ein Verhältnis mit Gott seit über 60 Jahren besitze. Er hat mich im Leben begleitet und hat mir geholfen in alle Gebieten meines Lebens. Und es ist ein Vorrecht gewesen für mich, auch meine Mathematik sozusagen mit ihm zu treiben. Es ist eine wunderbare Sache und hat mir Hoffnung gegeben. Nicht, weil ich es verdient habe, keineswegs. Ich brauchte gerettet zu werden. Und das ist durch seinen Tod passiert in einer wunderbaren Weise. Und die Tatsache, dass er auferstanden ist, bedeutet, dass eines Tages werde ich auferstehen. Aber ich habe genug gesagt. Herzlichen Dank, dass Sie aufgepasst haben. Und ich warte gespannt auf Ihre Fragen.